Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Guten Abend. Welche Themen haben wir heute in der Sendung? Feindseligkeiten im Internet. Wie soll man reagieren auf Hassrede und Gewaltaufrufe? Sie leiden darunter und sie lernen davon. Die Archäologen und der Klimawandel. Vergessener Schrecken. Ein Interview darüber, was aus den Taliban werden wird. Deutschland vor und nach Hitlers Machtübernahme. Ein Preisausschreiben als historische Quelle. Und schließlich unser Schwerpunkt. Wirtschaftsräume und Einflusszonen gewinnen neue Bedeutung. Die neu erkannten Grenzen der Globalisierung. Bedrückend ist die Wirkung von Äußerungen des Hasses, die eine kleine Minderheit im Internet verbreitet. Etwa wenn man nachvollzieht, wo der jugendliche Attentäter, der vor 2 Wochen eine Grundschule in Texas überfiel, vorher im Netz gesurft hat. Stoff für seinen Hass und seine Gewaltfantasien fand er auf versteckten rechtsextremistischen Seiten, aber auch auf Mainstream-Plattformen wie YouTube. Um einen zentralen Aspekt dieser Problematik dreht sich die internationale Konferenz zur Feindseligkeit im Internet, die heute im dänischen Aarhus beginnt. Die Apathie der Zuschauer, der zahllosen Unbeteiligten, die in sozialen Medien Zeugen von Hassreden und Gewaltaufrufen werden und nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Meine Kollegin Christine Westerhaus beobachtet die Konferenz für den Deutschlandfunk. Ich habe mit ihr vorab über den Stand der Forschung gesprochen und sie gefragt, was man über die Urheber der Hassäußerungen im Netz weiß.
Das ist wirklich eine sehr spannende Frage, denn es wurde lange angenommen, dass die Anonymität des Internets quasi die schlechten Seiten aus den Menschen hervorbringt. Und dass es einfach auch viel Raum für Fehlinterpretationen gibt, weil es geschriebene Kommentare sind. Das kennt ja wahrscheinlich jeder. Wenn ich jetzt in einer E-Mail leicht ironisch bin, werde ich dann total falsch verstanden, weil Mimik und Sprechhaltung fehlen. Und Studien zeigen aber, es ist nicht so, dass sich die Menschen im Internet plötzlich in Trolls verwandeln und dann ihre ganzen guten Manieren vergessen sozusagen, sondern es ist eher so, in den sozialen Medien engagieren sich vor allem Menschen in solchen politischen Diskussionen, die eben auch offline zu Aggressivität und radikalen Meinungen neigen.
Aber diese Ansichten haben eine immense Breitenwirkung. Man hat ja den Eindruck, dass eine richtige Strömung dahinter steht.
Ja, genau. Man hat den Eindruck, aber dieser Eindruck, der entsteht eben vor allem dadurch, dass wenige Menschen sehr aktiv sind und dass es eben auch sehr viele Zuschauer gibt, die eben selber nichts posten. Diese Zuschauer, die werden im Englischen Bystander genannt und das ist auch eines der Hauptthemen auf der Konferenz hier in Aarhus. Also welche Rolle haben diese Bystander und wie kann man sie eigentlich dazu bringen, sich stärker einzubringen? Und dadurch, dass eben nur die aggressiveren und die radikaleren Menschen an politischen Diskussionen teilnehmen, da entsteht eben insgesamt der Eindruck, dass sehr viele Menschen eher radikale Meinungen vertreten. Ich habe mich darüber mit Michael Bank-Patterson unterhalten, der sehr viel zu diesem Phänomen geforscht hat und der auch wirklich der Experte auf dem Gebiet ist. Außerdem ist er auch einer der beiden Organisatoren der Konferenz in Aarhus. Und Patterson, der formuliert das so.
That means that a very few more aggressive people come to dominate.
Sehr wenige aggressive Menschen dominieren die Diskussionen in den sozialen Medien, auf Kosten aller anderen. Denn die meisten sind nur Zeugen dieser feindseligen Diskussionen. Aber genau hier gibt es Potenzial, die Zuschauer zu aktivieren, damit sie an den Diskussionen teilnehmen und sich engagieren. Und zwar so, dass sie dem Hass entgegenwirken.
Und was können Unbeteiligte tun?
Also Patterson schlägt vor, dass in den sozialen Medien verbindliche Verhaltensregeln etabliert werden sollen, an die sich die Diskutierenden eben halten müssen. Denn oft würden Menschen nicht an solchen Debatten teilnehmen, weil sie diese unkonstruktiv finden und oder eben auch vom Umgangston abgeschreckt werden. Geht mir ehrlich gesagt selber auch so. Teilweise auch, weil sie denken, dass sie nicht genug politisch aktiv sind oder einfach auch zu wenig Ahnung von dem Thema haben. Außerdem hätten die Menschen oft das Gefühl, dass diese Hassbotschaften einfach der normale Umgangston in den sozialen Medien seien, sagt Patterson. Und wenn man den Zuschauern dann einfach klar machen würde, dass bestimmte Äußerungen nicht in Ordnung sind, dann würden sie sich eher einmischen und auch andere Teilnehmer zurechtweisen. Und dass das funktioniert, das hätten Untersuchungen auch schon gezeigt.
Aber Verhaltensregeln reichen ja nicht. Hassbotschaften, expliziter Rassismus, Videos von Attentaten, das sind doch menschenverachtende Postings. Und die sollten überhaupt nicht verbreitet werden.
Ja, also letzten Endes ist es natürlich eine politische Frage, denn das alles reguliert sich nicht von selbst. Das hätte sich ja auch jetzt einfach inzwischen schon gezeigt, dass das irgendwie funktioniert. Es funktioniert einfach nicht, das sehen wir ja ständig. Und den Betreibern von Online-Plattformen sollte einfach gesetzlich vorgeschrieben werden, dass sie gegen Hassbotschaften vorgehen müssen.
Aber wir sehen bisher, dass es nicht funktioniert. Sogar die Videos von Attentaten bleiben irgendwo im Netz erhalten. Und dann ist da auch noch diese große Frage, ob die sozialen Medien schuld daran sind, dass sich Gesellschaften immer stärker spalten, oder ob sie nur öffentlich machen, was untergründig ohnehin passiert?
Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Frage und ich habe diese Frage auch Patterson gestellt und er hat Folgendes dazu gesagt.
Ich bin ziemlich desillusioniert, denn wir sehen mehr und mehr Hinweise darauf, dass sich das Problem nicht auf soziale Medien beschränkt. Und ich denke, das ist die wichtigste Einsicht, die wir Politikern vermitteln müssen, dass die schlimmen Diskussionen, die in den sozialen Medien passieren, ein Fenster zu den Frustrationen sind, die es in der breiteren Gesellschaft gibt. Wir können also die sozialen Medien nicht reparieren, ohne die Gesellschaft in Ordnung zu bringen.
Was schlägt Patterson konkret dazu vor?
Also er sagt ganz klar, die Betreiber der Online-Plattformen, die müssen einfach viel stärker in die Pflicht genommen werden. Und da ist er ja auch wirklich bei Weitem nicht der Einzige, der das fordert. Ein wichtiger Schritt wäre zum Beispiel, dass Online-Giganten einfach verpflichtet werden müssten, ihre Daten der Forschung zur Verfügung zu stellen. Das hat Patterson im Interview auch wirklich ganz klar gesagt. Also bei Twitter sind die Daten wohl relativ gut zugänglich, da wissen sie schon sehr viel. Bei Facebook aber so gut wie gar nicht und das muss sich einfach ändern.
Und wo liegt im Moment der größte Forschungsbedarf?
Also für ihn ist eine der zentralen Fragen, haben die sozialen Medien die Radikalisierung der Gesellschaft weiter verschlimmert oder spiegeln die sozialen Medien einfach nur das wider, was in der Gesellschaft sowieso gerade passiert? Und er hat dazu eine ganz spannende Studie gemacht, in der er die Reaktionen auf wichtige politische Ereignisse untersucht hat. Also das eine war der Mord an George Floyd und das andere war der Sturm auf das Kapitol in den USA. Und da konnten Patterson und sein Team erkennen, dass Twitter sozusagen wie ein Resonanzraum für die aktuellen Geschehnisse funktioniert hat. Also so eine Art Raum, der die Stimmung mit oder weiterschwingen lässt. Und das würde ja eher dafür sprechen, dass die sozialen Medien nur widerspiegeln, was in der Gesellschaft passiert. Aber das waren jetzt nur zwei aktuelle Ereignisse, die außerdem auch noch in den USA stattgefunden haben. Da braucht es einfach weitere Studien, um das besser einschätzen zu können.
Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Archäologie aus? Die Frage ist nicht so abseitig, wie man meinen könnte. Ausgrabungsstätten geraten heute in vielen Regionen der Welt durch den Klimawandel in Gefahr. Vor allem an den Küsten wegen des steigenden Meeresspiegels. Hinzu kommt, wer an diesen Orten die Spuren früherer Gesellschaften zu lesen versteht, erfährt auch etwas über Klimaveränderungen in der Vergangenheit. Archäologen sind von der globalen Erwärmung also in doppelter Hinsicht betroffen. Über diese Herausforderung diskutierte vergangene Woche ein Kongress, den das Deutsche Archäologische Institut und das Auswärtige Amt in Berlin ausgerichtet haben. Isabel Fanrich-Lautenschläger war dabei.
Wenn es wirklich dringend ist, können die Archäologen aus dem Projekt Kulturgutretter ihr Notkonservierungslabor in einer großen Alukiste verstauen und mit dem Flugzeug an jeden Ort der Welt transportieren. Eine Fotostation, Geräte zur Nass- oder Trockenreinigung und Vakuumverpackung, je nach Bedarf. Projektleiterin Katja Pieska.
Man kommt, schaut sich die Situation an, dokumentiert und evaluiert Schäden und definiert Maßnahmen, was muss man machen. Das reicht von Abstützen, Sichern. Bei Architektur ist das mit dem Bergen nur im Ausnahmefall möglich, sondern da geht es vor allen Dingen um eine Hilfe vor Ort. Und das, was wir machen, ist eine Ersthilfe. Also sprich, es geht wie bei der ersten Hilfe im medizinischen Bereich um eine Notversorgung, auf deren Basis dann weitergehende Maßnahmen definiert werden können.
Ein möglicher Einsatzort wäre Ampurias an der nordöstlichen Mittelmeerküste Spaniens. Die bekannte antike Ausgrabungsstätte wird zunehmend von Stürmen und hohen Wellen in Mitleidenschaft gezogen. Archäologen mussten an ihrer dem Meer zugewandten Seite bereits mit Notgrabungen beginnen. Dabei machten sie überraschende Funde, berichtet Dirce Mazzoli. Sie leitet die Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts.
Wir haben gefunden Fundamentreste von Häusern, eben von griechischen Häusern, sogar einen Brunnen, der unmittelbar am heutigen Strand zu finden ist. Und da wundert man sich, dass da ein Brunnen ist. Aber ja, wir befinden uns in einem karstigen Gebiet und da sind diese Brunnen auch direkt am heutigen Strand. Man findet tierische Reste und pflanzliche Reste. Die Muscheln sind sehr interessant, nicht nur, weil wir sehen, welche Muscheln gegessen wurden, sondern die Muscheln erlauben auch einen Rückschluss auf das Klima.
Das Forschungsprojekt Ampurias Future – Learning from the Past, in dem die Prähistorikerin mit katalanischen archäologischen Museen und der Universität Köln kooperiert, geht über Notgrabungen weit hinaus. Es ist Teil des Groundcheck-Netzwerkes, in dem Forschende aus Kultur- und Naturwissenschaften die lokalen und regionalen Auswirkungen der Erderwärmung untersuchen. In Ampurias steht im Fokus, wie sich der Meeresspiegel und das Klima seit 5500 vor Christus entwickelt haben und sich bis zum Jahr 2100 noch verändern werden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus, als hier die westlichste griechische Kolonie Emporion, die Handelsstadt, gegründet wurde. Dirce Mazzoli verweist darauf, wie sich die Umwelt damals veränderte und die Meeresbucht nach der Versandung der Lagune umgenutzt wurde.
Und als der Hafen verlandet war, war diese Stelle nicht mehr interessant für den Handel, für den Seehandel, der dort ja maßgebend ist. Und da ist die Bevölkerung auf die Westseite des Hügels umgezogen und hat dort eine Siedlung angelegt. Sogar eine mit zwei Kirchen, ein Bischofssitz ist dort gefunden worden.
Anders im Königreich Tonga, dem Inselstaat im Südwestpazifik mit heute rund 300.000 Einwohnern. Als Menschen aus Südostasien vor 3000 Jahren einwanderten, hätten sie dort eine erfolgreiche Kulturlandschaft aufgebaut, sagt Christian Rebmeier, im DAI zweiter Direktor der Kommission für Archäologie außereuropäischer Kulturen. Allerdings wurden die Siedlungen nach etwa 600 Jahren aufgegeben, so der Experte für weltweite Inselarchäologie.
Für lange Zeit wussten wir es nicht, warum das passiert, weil diese Siedlungen sehr reich sind. Das sind Siedlungen, die sehr stark an der Küste gebunden sind. Tonga ist ein Inselstaat, also es sind kleine Inseln. Aber diese Siedlungen sahen halt so aus, dass man große Muschelhäufen gehabt hat mit Millionen von Muscheln, die über hunderte von Metern entlang der alten Küstenlinien angelegt worden sind.
Die Muscheln stammten aus der Lagune. Doch als der Meeresspiegel in der Zeit des Mittelholozän bis vor ungefähr 2500 Jahren um 60 bis 80 Zentimeter sank, sei die Lagune versandet, die maritimen Ökosysteme wurden zerstört, die Menschen verließen die Siedlungen, so Christian Rebmeier.
Was wir halt wissen von anderen Inseln ist, dass sie eher ins Inland gegangen sind und sich verstärkt auf Ackerbau konzentriert haben. Dadurch, dass diese maritimen Ressourcen, Muscheln und sowas nicht mehr gab, haben sich so angepasst, dass sie völlig ihre Lebensweise verändert haben.
Heute ändert sich das Klima rasanter. Die Menschen haben weniger Zeit, sich anzupassen und weniger Räume, um auszuweichen. Eine besondere Aufgabe schreiben Forschende der Archäologie deshalb zu, weil beim Auftauen von Permafrostböden und Gletschern sowie bei der Erosion von Küsten alte Kulturgüter zutage treten. Vor allem aber können sie durch ihre Erfahrungen mit der Analyse weit zurückliegender gesellschaftlicher Veränderungen gemeinsam mit kooperierenden Disziplinen auch die zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels besser prognostizieren. Christian Rebmeier.
Das Wichtige ist halt für mich zu sagen, dass wir im Prinzip keine Zeit mehr haben. Damals hat es 500 Jahre gebraucht, bis der Meeresspiegel sich 50 Zentimeter gesenkt hat. In 500 Jahren, das hat die Auswirkung gehabt, dass Menschen die Siedlung aufgegeben haben. Das passiert bei uns in 15 Jahren. Das wird auch eine der Reaktionen der Menschen sein, wenn die Ökosysteme sich so verändern, dass Menschen diese Siedlung aufgeben müssen.
Noch stehen die archäologischen Fundplätze auf den Tonga-Inseln nicht unter Wasser. Allerdings liegen 40% von Tonga Tapu, einer der Hauptinseln, weniger als 5 Meter über dem Meeresspiegel. Ende des Jahrhunderts werde die Hälfte davon unter Wasser sein, warnt der Archäologe. Die Ökosysteme hätten sich dann längst verändert. Agrarflächen, auf denen heute Wassermelonen und Wurzelprodukte auch für den Export angebaut werden, seien dann versalzen. Anders als in Tonga denken die Menschen an der nordöstlichen Küste Spaniens noch nicht über Migration nach. Allerdings sieht auch Dirce Mazzoli ihre Fachdisziplin in der Pflicht, die Öffentlichkeit stärker zu sensibilisieren. In Ampudias müsse mehr Verantwortung übernommen werden, für die Natur, aber auch für das Kulturerbe.
Man merkt die Veränderung jetzt schon. Um 2100 ungefähr wird das Wasser den Ostrand der antiken Städte überfluten. Der Rest wird noch sichtbar sein. Deswegen können wir genau berechnen, welche Bereiche schnell dokumentiert werden müssen und nachhaltig dokumentiert werden müssen, um dem zuvorzukommen.
Der Abzug der westlichen Streitkräfte aus Afghanistan liegt noch nicht einmal ein Jahr zurück. Doch der deprimierende Misserfolg dieser groß angelegten Mission des Westens ist weitgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Vor allem durch die russische Aggression gegen die Ukraine, die unsere Sicherheit und unsere Grundwerte noch viel stärker bedroht. Trotzdem bleibt die Frage brisant, wie sich Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban entwickelt, ohne westliche Truppen und Hilfsprogramme. Konrad Schetter, Direktor des Internationalen Zentrums für Konfliktforschung in Bonn, untersucht die Entwicklung dort seit vielen Jahren. Er hat gerade ein Buch über Traditionen und Ideologie der Taliban veröffentlicht. Mit ihm habe ich über die Lage in Afghanistan und die dortigen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine gesprochen.
In der Tat ist es so, dass durch den Ukraine-Krieg Afghanistan in den Medien nahezu unkommentiert bleibt, man sich kaum noch etwas mitbekommt, was in Afghanistan passiert. Eine andere Ebene gibt es noch, die auch wichtig ist, dass auch wir in Afghanistan eine sehr große Hungerkrise in den letzten Monaten erlebt haben und auch noch in den kommenden Monaten erleben werden. Und die Nothilfe in Afghanistan ist eben auch aus dem Weizen aus der Ukraine abhängig. Das heißt, dass sozusagen die Weizenlieferungen, die jetzt aus der Ukraine ausbleiben, auch negativen Einfluss auf die Lebenssituation in Afghanistan haben.
Die ja ohnehin schon sehr schwierig gewesen ist, auch vorher. Hilfsgelder aus dem Westen sind weggebrochen. Wie würden Sie denn die Situation des Regimes zurzeit einschätzen? Wie stabil ist das eigentlich?
Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Wir haben an sich kaum Einsichten darin, wie Taliban Politik machen. Das liegt zum einen natürlich daran, dass doch die meisten diplomatischen Vertretungen aus Afghanistan abgezogen wurden und diejenigen, die noch da sind, an sich eben kaum Gespräche, Einblicke in das Innenleben der Taliban haben. Was wir mitbekommen, ist natürlich, dass wir Machtkämpfe innerhalb der Taliban-Führung haben und sich gegenwärtig oder in den letzten Monaten dann doch die radikaleren Kräfte, die konservativeren Kräfte durchsetzen. Mhm. Das wird vor allen Dingen an der Frauenfrage sehr deutlich, dass Frauen ja immer stärker aus der Öffentlichkeit verschwinden und eben auch eine Diskriminierung erleben.
Das haben wir auch gerade erst in der letzten Woche, wenn ich mich nicht täusche, gelesen, dass jetzt Frauen vom Besuch höherer Schulklassen ausgeschlossen worden sind.
Richtig, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema, wobei da die Taliban in den letzten Monaten immer doch sehr unterschiedliche Signale ausgesendet haben. Gerade in den vielen Distrikten, etwa im Norden, konnten Mädchen auch nach der 6. Klasse zur Schule gehen. Und erst eben Ende März haben die Taliban zuerst veröffentlicht, dass alle Mädchen zur Schule gehen können. Und dieses Gesetz am nächsten Tag wieder kassiert und dann gesagt, es dürfen gar keine Mädchen mehr zur Schule gehen nach der 6. Klasse. Das heißt, daran kann man sehr gut erkennen, dass es sich hierbei die Taliban auch nicht einig sind, sondern verschiedene Ströme innerhalb der Taliban haben, die hier um eine Entscheidung ringen.
Zur Stabilität des Regimes trägt es ja wohl auch nicht bei, dass viele der höheren Kader im Regime auch in den Opiumhandel verstrickt sind. Andererseits hat die Regierung gerade versucht, den Opiumanbau oder den Mohnanbau präziser gesagt zu verbieten.
Also ähnlich wie bei der Frauenfrage ist auch in der Frage der Drogenproduktion sind die Taliban doch in verschiedene Lager gespalten. Man muss sagen, dass auf der einen Seite die Taliban in den letzten 20 Jahren gerade gegen die Drogenpolitik der afghanischen Regierung, der internationalen, den Drogenbauern den Rücken gestärkt haben. Und wir auch in der Taliban-Führung doch einige Mullahs haben, die sehr stark in den Drogenhandel verstrickt sind. Auf der anderen Seite, was interessant ist, dass die Taliban den Anbau von Cannabis immer, also von Haschisch, immer sehr stark unter Strafe gestellt haben. Also man hier mit unterschiedlichen Drogen unterschiedlich umgegangen ist und nun eben sich auch gegen den Anbau von Opium richtet. Hier ist der Hintergedanke, dass man hofft, dass hierüber sozusagen die internationale Gemeinschaft dann auch bereit ist, viel Gelder bereitzustellen, um den Drogenanbau durch alternative Methoden in der Landwirtschaft zu ersetzen.
Ja, wie ist es denn mit Widerstand? Gibt es Widerstand im Land? Am Anfang, nach der Regierungsübernahme, gab es ja auch militärische Konflikte mit Ablegern des Islamischen Staats.
Richtig. Also was wir nicht sehen können, ist, dass sozusagen aus der alten Regierung, also aus den Kräften um Ashraf Ghani, die ja von den Amerikanern, von den Europäern gestützt wurden, dass die in der Lage sind, einen Widerstand zu organisieren. Der stärkste Widerstand kommt in der Tat vom Islamischen Staat. Allerdings muss man sagen, dass der Islamische Staat in Afghanistan personell auch stark mit den Taliban verwoben war. Es sind vor allen Dingen die Kommandeure, die gegen die Friedensverhandlungen mit den USA waren, die sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben. Das heißt, es sind eigentlich die radikaleren Kräfte, die früher aber auch auf der Seite der Taliban gekämpft haben, die sich nun dem Islamischen Staat angeschlossen haben. Der Fokus des Islamischen Staates liegt vor allen Dingen auf Attentate gegen mehr die spirituellen Strömungen in Afghanistan und gegen die Schiiten. Die meisten Anschläge geschehen eben gegen Moscheen, gegen schiitische Moscheen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Afghanistan eine Bevölkerung von 10-20% haben, die Schiiten sind und eben nicht der Hauptrechtsrichtung des Islam, diesem Sunnitentum anhängen.
Und welche Bedeutung hat das für die Stabilität des Regimes? Ist das eine ernstzunehmende militärische Kraft, der Islamische Staat in Afghanistan?
Also zum einen zeigt es natürlich, dass sehr viele Beobachter gehofft haben, dass mit den Taliban diese Gewalt, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, ein Ende hat. Mhm. Das tritt nicht ein. Der Islamische Staat übernimmt eigentlich die Rolle, die vorher die Taliban hatten, durch Attentate. Und es zeigt natürlich auch die Begrenztheit der Taliban, ihrem Vermögen, Sicherheit im gesamten Land aufzubauen. Mhm. Gleichzeitig ist die Macht des Islamischen Staates nicht so groß, dass damit die gesamte Herrschaft der Taliban in Frage gestellt wird. Kann. Es ist keine Massenbewegung, sondern es sind wirklich kleine Zirkel, aus denen der Islamische Staat heraus operiert.
Dann bleibt noch die eigentlich die wichtigste Frage: Geht von dem Land erneut eine Bedrohung aus, eine terroristische Bedrohung, von welchen Gruppen auch immer?
Also ich glaube, man muss jetzt zum einen immer wieder sagen, wenn wir auf den 11. September mit den schrecklichen Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon zurückschauen, dass da die Taliban ja selbst nicht beteiligt waren, sondern damals eben, weil sie Al-Qaida, weil sie Osama Bin Laden Schutz gegeben haben. Die Taliban selbst sind eben auch nach wie vor sehr stark eher auf den lokalen, vielleicht auf den nationalen Raum begrenzt, haben selbst kein Interesse daran, wenn man ihre Politik verfolgt, an einer internationalen Politik, die jenseits ihrer Grenzen liegen. Das heißt, von ihnen selbst würde ich nach all dem, was man bisher weiß, davon ausgehen, dass sie daran eher weniger Interesse haben. Es gibt natürlich, und auch das wird letzten 20 Jahre gewachsen, einige Gruppen, etwa die Haqqani-Gruppe wird hier immer wieder genannt, die durchaus Verbindungen zu Al-Qaida haben oder eben auch zum Islamischen Staat haben. Und das sind diese islamistischen Gruppen, von denen natürlich wieder eine Gefahr auch jenseits Afghanistans ausgeht. Im Moment kann man sagen, wo die größte Gefahr für Pakistan. Die Taliban selbst werden kein Interesse daran haben, dass von ihnen Terrorakte gerade in Europa oder in den USA durchgeführt werden. Die Taliban lechzen auf der einen Seite nach einer internationalen Anerkennung, die ihnen auch in den nächsten Jahren verwehrt bleiben wird. Auf der anderen Seite gibt es halt zentrale Themen, und das ist vor allen Dingen die Frauenpolitik, in der sie wohl nicht bereit sind, auf die internationale Gemeinschaft zuzugehen.
Es war ein außergewöhnliches Preisausschreiben, das die Harvard University 1939 initiierte. Ein amerikanischer Forscher bat Menschen, die vor den Nazis aus Deutschland geflohen waren, ihre Erfahrungen vor und nach dem 30. Januar 1933 zu schildern und setzte für Einsendungen ein Preisgeld von $1,000 aus. Sein Ziel war eine Untersuchung der gesellschaftlichen und seelischen Wirkungen des Nationalsozialismus, wie es in Anzeigen damals hieß. Das Echo war erstaunlich. Über 18.000 Blatt Papier wurden eingeschickt. Sie landeten jedoch in einer Bibliothek der Universität und wurden niemals systematisch ausgewertet, bis vor einigen Jahren ein Sozialwissenschaftler aus Kiel sie wiederentdeckte. Mittlerweile hat er ein Buch über Erfahrungen der von den Nazis Vertriebenen veröffentlicht. Einen Einblick in den Alltag zu Beginn der faschistischen Diktatur in Deutschland. Ursula Storast berichtet darüber.
Montag, der 7. August 1939. In der New York Times erscheint ein Aufruf der Harvard-Universität.
Price for Nazi Stories.
Es ist ein Preisausschreiben für Menschen, die aufgrund nationalsozialistischer Verfolgung gezwungen waren, Deutschland zu verlassen. Auf mindestens 80 Seiten sollten sie ihr Leben vor und nach dem 30. Januar 1933 aufschreiben. So wollten Forscher der Harvard-Universität wissenschaftliches Material sammeln, sagt Detlef Gartz, Sozialwissenschaftler und Seniorprofessor an der Universität Kiel.
Das war gar nicht so ungewöhnlich. In den 20er und 30er Jahren gab es eine Reihe von wissenschaftlichen Preisausschreiben aus Polen kommend und auch in den USA. Man hat befragt Landarbeiter, Arbeitslose oder eben auch Migranten und Migrantinnen. Und es ging wirklich darum zu sehen, wie die Leute eben ihr Leben führen.
Eines dieser Preisausschreiben stammte vom US-amerikanischen Soziologen Theodore Abel. Er fragte 1934 Deutsche, warum sie Mitglied der NSDAP geworden waren. Die Historikerin Dr. Katja Kosubek hat an der Universität Hamburg über die autobiografischen Essays der Frauen, die an diesem Preisausschreiben teilgenommen haben, geforscht. Vor allem über die, die schon vor 1933 in der NSDAP waren. Sie schilderten den Nationalsozialismus für sich als eine Art Erweckungserlebnis.
Auf einmal sahen sie klar vor sich, wo der Weg hingehen muss und wo alles, was sie sich immer schon gewünscht haben, an gesellschaftlichen Veränderungen umgesetzt werden würde. Soziale Gerechtigkeit, das war ihnen unheimlich wichtig. Und diese Idee einer Volksgemeinschaft hat sie unheimlich inspiriert. Und dafür wollten sie sich einsetzen und sie haben Nationalsozialismus wirklich als Nationalsozialismus verstanden.
Bei dem Harvard-Preisausschreiben von 1939 waren es hingegen die Verfolgten des Nationalsozialismus, die ihr Schicksal beschrieben. Etwa 180 Autobiografien wurden eingesandt. Das Preisgeld von $1,000 war für arme Emigranten verlockend. Aber, so Detlef Gartz, viele wollten auch einfach von der Diktatur und der Verfolgung in Deutschland erzählen.
Oder auch, dass man gesagt hat, naja, für meine Kinder, damit die wissen, warum sie so aufgewachsen sind und nicht anders.
Karl Peschke war einer, der von der Verfolgung erzählen wollte. Der damalige Journalist bekam für seinen Bericht den ersten Preis des Wettbewerbs zugesprochen. Sein Leben in Deutschland vor der Emigration beschrieb er so.
Jetzt hatte ich den Eindruck, dass Deutschland überhaupt nur noch aus Hakenkreuzfahnen, braunen und schwarzen Uniformen und aus verzerrten, mordgierigen Gesichtern bestehe. Sogar die Frauen liefen plötzlich in Kleidern herum, die die gleiche hässliche Farbe hatten wie die Hosen der SA.
Detlef Gartz hat sich jahrzehntelang mit den Autobiografien und den einzelnen Schicksalen beschäftigt. Diese haben manches gemeinsam: die Trauer um die verlorene Heimat, die Sorge um Familie und Freunde. Und sie belegen, in den allermeisten Fällen waren es die Frauen, die die Initiative ergriffen, auszuwandern.
Die Männer waren zögerlich, unfähig, wollten das Land nicht verlassen, haben rationalisiert im Sinne von, ja, ich kann ja nichts anderes. Und die Frauen waren die, die gesagt haben, hier wollen wir, hier sollen wir nicht leben und vor allen Dingen, hier sollen unsere Kinder nicht aufwachsen. Und insofern waren sie der Motor für die Emigration.
Deutlich wird in den Aufsätzen auch, wie insbesondere jüdische Menschen schon vor 1933 von der deutschen Gesellschaft ausgegrenzt wurden. Sie wurden aberkannt, sagt Detlef Gartz.
Anerkennung im Sinne von Solidarität war vor 1933 oft nicht vorhanden. Aber dann die rechtliche Aberkennung, die folgte 1933. Und dann nach und nach gab es auch so den Entzug, einer fundamentalen Liebe. Das heißt, man hat die Leute nicht mehr als Person respektiert.
Zitat aus dem Lebensbericht des jüdischen Filmkaufmanns Alfred Fabian, der von Dresden nach Shanghai emigrierte.
Das Jahr 1936 ging zu Ende und ich hatte alles bis auf den letzten Pfennig verloren. Ein einst stolzes Gerüst war zusammengebrochen durch Intrigen und Betrug, vom Staat sanktioniert, nur weil man als Jude auf die Welt gekommen ist.
Wie unterschiedlich einzelne Menschen mit der Verfolgung umgingen, hat Silke Bartmann erforscht. Die Professorin mit dem Schwerpunkt Soziologie an der Hochschule für Soziale Arbeit in Emden-Leer hat die Lebenswege der Personen weiterverfolgt. Ende der 1990er Jahre interviewte sie Teilnehmer des Preisausschreibens, die noch lebten, oder deren Nachfahren. Ihre Fragestellung? Wie stark verändert sich ein Mensch durch Schicksalsschläge und Emigration? Ihre Antwort?
Dass es immer eingebettet ist, sozusagen, was man vorher erfahren hat. Also es gibt den einen Teilnehmer, das ist Oskar Scherzer, das war mit der Jüngste, der war damals 20, als er die Autobiografie schrieb. Der kommt aus einer Familie, wo er selber sagt, die sind immer gewandert. Wir wanderten weiter, ist so eine ganz häufige Formulierung von ihm.
Die Scherzers, eine Familie, für die Flucht zum Leben gehörte. Schon die Eltern flohen aus Galizien nach Polen, von dort nach Deutschland, dann nach Österreich.
Erstmal ist das ja eine Ressource, ne? Also dass man so die eigenen Erfahrungen, die die Familie gemacht hat, also einmal für sich selber auch übernimmt, also als Kind, und gleichzeitig daraus eben auch das Zutrauen und das Selbstbewusstsein auch schöpft, dass also die Schritte gehen zu können. Also er ist als 13-Jähriger alleine von Deutschland nach Wien emigriert, also war kein Hadern und nichts.
1938 flüchtete die Familie schließlich in die USA und fand dort ein neues, gelungenes Leben. Oskar Scherzer wurde vom klassischen Tellerwäscher zum erfolgreichen Manager und Familienvater. Eine gelungene Emigration. Silke Bartmann konnte anhand der Biografien zeigen, unterschiedliche Menschen reagieren unterschiedlich auf Bedrohungen, wie bei Albert Dreyfus. Mit dessen Tochter konnte sie 1999 in Amerika über die Ereignisse in Deutschland nach 1933 sprechen und über das Schicksal ihres Vaters.
Das war der Albert Dreyfus, der hatte eine Hausarztpraxis und der konnte sich nicht vorstellen, solange er sich verhält wie immer und sich nichts zu Schulden kommen lässt, der konnte sich nicht vorstellen, dass ihm irgendwas passieren kann. Und den haben seine Kinder wirklich zur Emigration fast gezwungen.
Albert Dreyfus, der auf Drängen seiner Kinder erst nach Palästina und dann in die USA geflüchtet war, verzweifelte schließlich am Leben. Er beging Suizid. Eine andere Geschichte berichtete Alfred Reuß. Der Sohn einer angesehenen jüdischen Richterfamilie in Bayern blieb trotz aller antisemitischen Anfeindungen selbstbewusst und vorausplanend.
Also der ist erst emigriert, nachdem er Kontakte zu Personen aufgenommen hat in den USA, die ihm in irgendeiner Art und Weise beruflich auch helfen würden. Also der ist nicht geflüchtet in dem Sinne, also hat er das selber nicht empfunden, sondern er hat das eher empfunden, dass er also aus beruflicher Perspektive sozusagen das Land wechselt, im Sinne einer Auswanderung oder sowas.
Es gibt viele Schicksale, die ähnlich sind, sagt der Sozialwissenschaftler Detlef Gartz. Als Biografieforscher interessieren ihn aber vor allem die individuellen Unterschiede der Lebenswege.
Für mich ist viel stärker der Eindruck der Vielfalt, also dass man nicht zu früh verallgemeinern soll, sondern sagen soll, hier haben wir ein Schicksal und dieses Schicksal gilt für diese Person. Sie teilt es mit anderen, aber die Bearbeitung ist doch höchst individuell in aller Regel.
Das Buch von Detlef Gartz, Von den Nazis vertrieben, autobiografische Zeugnisse von Emigrantinnen und Emigranten, ist im Verlag Barbara Budrich erschienen und kostet 39 Euro. Erst war es die Pandemie, jetzt verstärkt der Krieg in der Ukraine diesen Eindruck. Die Globalisierung stößt an ihre Grenzen. Kontrollierte Wirtschaftsräume und hegemoniale Einflusszonen sind nicht aus unserer Welt verschwunden, sondern werden wieder stärker spürbar. Der geografische Raum gewinnt an Bedeutung. Aktuell zeigt sich das, wenn sich lange neutrale Staaten wie Schweden und Finnland dem westlichen Militärbündnis anschließen wollen. Es ist aber auch schon länger in der raumgreifenden Politik Chinas, in der Inselwelt des südlichen Pazifik und dem Projekt der neuen Seidenstraße zu beobachten. Über die Renaissance des Raums, ein Beitrag von Andreas Beckmann.
Viele Länder dieser Welt haben vor langer Zeit akzeptiert, mit gebeugtem Rücken, ja dienerhaft die Entscheidungen ihrer Beherrscher hinzunehmen, während sie ihnen unterwürfig in die Augen schauen. Aber Russland wird nie in so einen erbärmlichen, gedemütigten Zustand herabsinken.
Glaubt man Wladimir Putins eigenen Worten, dann dient sein Überfall auf die Ukraine nicht nur der Unterwerfung eines Nachbarlandes, sondern er soll auch verhindern, dass Russland ein Teil dessen wird, was Putin die amerikanische Weltordnung nennt.
Was wir unter neoliberalen Zeiten Globalisierung genannt haben, was aber als räumliches Prinzip eine Art Netzwerkprinzip ist.
Ergänzt der Soziologe Hubert Knoblauch von der Technischen Universität Berlin.
Das ist ein offenes Netzwerkprinzip, was nicht nur mit der demokratischen Gesellschaft zu tun hat, sondern auch mit tiefen Vernetzungen, die in Logistikketten, Warenketten, Tourismusströmen, Migrationsströmen und so weiter verbunden ist.
Hubert Knoblauch leitet den Sonderforschungsbereich Refiguration von Räumen. Es geht um die Umgestaltung von geografischen Räumen, die klassischerweise durch territoriale Ansprüche von Nationalstaaten gegliedert werden. Dieses Raumkonzept ist in den vergangenen Jahrzehnten durch Netzwerke der Globalisierung infrage gestellt worden.
Die wesentliche Differenz ist, dass die Netzwerke eigentlich Territorien durchdringen, überkreuzen, querlegen. Musterbeispiel dafür wäre oder war klassischerweise ähnlich wie die liberale Wirtschaft, die ja alles global überspannen sollte, war das auch das Internet, das klassischerweise als eine Art grenzenlose Durchdringung und entsprechend eine Unterwanderung des territorialen Prinzips gegolten hat.
Für einen Potentaten wie Wladimir Putin ist das eine unerträgliche Vorstellung, mit der er brechen will. Er hat Russland weitgehend vom Internet abgekoppelt und setzt dem Prinzip der Globalisierung gewaltsam ein Raumprinzip entgegen, das seinem autokratischen Charakter entgegenkommt.
Nämlich ein sehr starkes territoriales Prinzip, das mit radikalen Grenzen arbeitet, mit dem Neuaufbau von Grenzen, der Neufixierung von Grenzen. Diese beiden Prinzipien stoßen hier in einer fast reinen Form aufeinander oder werden aufeinander gestoßen.
Putins Ziel ist eine Welt, die in klar abgegrenzte hegemoniale Räume geteilt ist, ähnlich wie sie es nach dem Zweiten Weltkrieg war. Das westliche Bündnis um die USA gruppiert, das östliche um die Sowjetunion, als deren einzig legitimen Nachfolger Russland sich sieht. Die restliche, sogenannte Dritte Welt, versuchte sich dieser bipolaren Ordnung zu entziehen, wurde aber von Korea über Vietnam bis Nicaragua gelegentlich Schauplatz von Stellvertreterkriegen der Großmächte. 1989 brach das sozialistische Lager zusammen. Fortan schien es möglich, dass die Netzwerke des Liberalismus den gesamten Globus überspannen würden, auch Russland.
In den 90er Jahren war Russland durchaus ein kompatibler Partner für die europäischen Staaten.
Stefan Rodewald ist Professor für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Leipzig.
Es gab die NATO-Russland-Akte, man hat sich ja eigentlich bemüht, Vertrauen wechselseitig aufzubauen.
Durch Verträge sollte das Land politisch und militärisch Schritt für Schritt in eine europäische Friedensordnung eingebunden werden. Ökonomisch öffnete es sich zwar dem Weltmarkt, bewahrte sich aber auch noch einen eigenen hegemonialen Raum. Bis heute.
Es gibt die Eurasische Wirtschaftsunion, Kasachstan, Belarus, Russland bilden da quasi den Kern. Die Ukraine hat sich daraus verabschiedet, wird jetzt aber mit Gewalt wieder in diesen Kreis hineingezogen.
Weil Putin sie historisch und kulturell als Teil der Russki Mir, der russischen Welt, beansprucht. Nur in diesem Rahmen sieht er eine Zukunft für sein eigenes Land. Die Integration in eine globale liberale Weltordnung hält er für gescheitert. Denn die schockartigen Privatisierungen unter Boris Jelzin hatten Russland in den 90er Jahren ins wirtschaftliche Chaos geführt. Putin konnte es seit der Jahrtausendwende zwar stabilisieren, indem er seinen Staat vor allem durch die Erlöse aus Öl- und Gasexporten wieder stark machte. Aber, gibt Stefan Rodewald zu bedenken, das war erkennbar kein nachhaltiges Konzept.
Wenn Rohstoffe wirklich das Entscheidende sind, dann war unter Umständen der Beschluss zur Energiewende auch ein Zeichen an Putin, dass ihm die Zeit eigentlich davonläuft, wenn er mit Rohstoffen weiterhin Druck ausüben möchte.
So interpretiert scheint Putins Verhalten eine alte Kritik an der Globalisierung zu bestätigen. Sie produziere unweigerlich ökonomische Verlierer und die könnten ihre wirtschaftliche Unterwerfung nur durch eine harte Abgrenzung verhindern. Allerdings wird eine Politik der Abschottung ausgerechnet auch von dem Land betrieben, das wie kaum ein zweites als Gewinner der Globalisierung gelten kann, nämlich China. Und China geht inzwischen sogar zu einer räumlichen Gegenoffensive über mit seinem Projekt der neuen Seidenstraße, das auf Englisch Belt and Road Initiative heißt, kurz BRI.
Now remember, before the BRI's launch, the Chinese, they faced lots of problems.
Bevor die Seidenstraßeninitiative gestartet wurde, habe sich China gewaltigen Problemen gegenübergesehen. Daran erinnert Min Ye. Sie hat an Elite-Universitäten in China, Indien und Singapur geforscht und lehrt jetzt Asienkunde an der Boston University.
Das Wirtschaftswachstum hatte sich stark verlangsamt, weil der eigene Binnenmarkt zu klein wurde. Es zeichneten sich riesige industrielle Überkapazitäten ab und lokale Parteiführer fürchteten, bald Entlassungen vor Ort verantworten zu müssen und damit politische Unruhen zu riskieren. Peking musste ihnen eine Perspektive aufzeigen. Die besteht jetzt in der Aussicht auf stabile Exportmärkte, die durch das Handels- und Infrastrukturnetz entstehen, das China unter dem Namen Neue Seidenstraße aufbaut.
Weil das Projekt mit dem Anspruch verbunden ist, China zu einer ökonomischen wie politischen Weltmacht zu entwickeln, wird es in den USA heute als Bedrohung wahrgenommen. Dabei bewegt sich China mit seiner neuen Seidenstraße genau in der Richtung, in die es der damalige Präsident Nixon lotsen wollte, als er vor 50 Jahren zu seinem legendären Staatsbesuch nach Peking aufbrach.
We seek an open world. A world in which no people, great or small, will live in angry isolation.
Die USA wollten eine offene Welt, in der sich kein Volk wütend isoliere, erklärte Richard Nixon im Februar 1972 seinen chinesischen Gastgebern. Die hatten zuvor fast ein Vierteljahrhundert lang beinahe jede Beziehung zur Außenwelt gemieden. Doch nach dem einwöchigen Besuch Nixons öffnete sich einerseits mit der Volksrepublik China der bevölkerungsreichste Raum der Welt für eine kapitalistische Durchdringung. Und umgekehrt gewährten die USA dem Land Zutritt zum Weltmarkt, dessen Zentrum sie selbst bildeten.
This was the week that changed the world.
China holte ausländische Investoren und moderne Technologie ins Land. Umgekehrt versorgte es die Märkte der USA und später auch Europas mit meist preiswerten Konsumgütern. Die einst verfeindeten Länder schienen tatsächlich durch gemeinsame Handelsinteressen zusammenzufinden, so wie Nixon es sich vorgestellt hatte.
We have at times in the past been enemies. What brings us together is that we have common interests which transcend those differences.
Bis heute profitiert kein Land mehr von der liberalen Weltordnung als die USA. Von den alten Ölkonzernen bis zu den neuen Tech-Giganten steht ihren Unternehmen die ganze Welt als Geschäftsfeld offen. Weil der Dollar die wichtigste Währung der Welt darstellt, bleibt die Nachfrage nach amerikanischen Devisen hoch und so strömt ständig frisches Kapital ins Land. Daher können sich Bürger, aber auch Unternehmen und der Staat fast grenzenlos verschulden und über ihre Verhältnisse leben. Um dieses System abzusichern, unterhalten die USA ein global verzweigtes Netzwerk von Stützpunkten. Damit kontrollieren und sichern sie weltweit Handels- und Verkehrsrouten, die allen Ländern offen stehen. Auch China hat dieses Netzwerk lange für seinen Aufstieg genutzt. Aber das Land hat nie vergessen, dass es dabei immer von den Amerikanern abhängig blieb, betont Min Ye.
Assuming that the BRI will be China's grand strategy.
Man kann davon ausgehen, dass die neue Seidenstraße Chinas unverhandelbarer Zukunftsplan ist. Anfangs hatten sie ihren großen Binnenmarkt als Schutzraum, in dem sie ihre Industrie aufbauen konnten. Jetzt brauchen sie ein Netzwerk, das ihnen weltweit Absatzmärkte sichert, um ihre Wirtschaft global konkurrenzfähig zu machen. Sie sind sich darüber klar, dass ihr Aufstieg zur Großmacht bei anderen Unsicherheit, Misstrauen und Verwirrung auslösen kann.
Trotzdem glaubt Min Ye nicht, dass China den Konflikt mit den USA oder dem Westen sucht.
I call it a divided peace.
Ich nenne es einen geteilten Frieden, was die Partei anstrebt. Sie wollen ein eigenes, geschütztes Netzwerk neben dem der USA. Im Grunde wollen sie eine friedliche Koexistenz, so wie die Sowjetunion in den Zeiten der Entspannungspolitik. Nur dass der Raum, den sie beanspruchen, kein festgefügter Block ist, wie damals der Warschauer Pakt, sondern ein eher filigranes, aber weltumspannendes Netz. Sie wollen die Globalisierung nicht stoppen und auch nicht aus ihr aussteigen. Aber sie verlangen einen Raum, in den andere sich nicht einmischen, der separiert ist, um den Frieden zu erhalten.
Deshalb hat die Volksrepublik in den letzten Jahren, vor allem in Asien, aber auch in Europa und Afrika, eine Kette von wirtschaftlichen Brückenköpfen aufgebaut, aus denen potenziell auch militärische Stützpunkte werden können. Sie markieren die Handelsrouten, die China mit den Märkten Asiens und Europas verbinden soll, so wie einst die historische Seidenstraße. Die neue Seidenstraße soll darüber hinaus Chinas Rohstoffnachschub sichern.
China ist angewiesen auf die Welt.
Stefan Rodewald beschäftigt sich an der Universität Leipzig auch mit Globalisierungsfragen.
Die letzten 20, 30 Jahre haben die USA und China in ein außerordentliches Verhältnis zueinander gebracht.
Einerseits profitiert China von hohen Exportüberschüssen. Dabei bleibt das Land aber abhängig von Technologieimporten. Gleichzeitig sieht es sich seit Jahrzehnten einem Riegel amerikanischer Marinebasen vor seiner Küste gegenüber, der von Japan und Südkorea über Guam und die Philippinen bis nach Australien reicht. Mittendrin die unabhängige Insel Taiwan, die China als eine eigene, abtrünnige Provinz betrachtet, die es sich zurückholen will. Allein schon, weil sowohl die Volksrepublik als auch die USA auf Taiwan als Technologielieferant angewiesen sind, würde ein Konflikt den Weltfrieden gefährden.
Momentan ist diese Verzahnung so außerordentlich eng, dass sich das eigentlich keine Partei leisten kann. Taiwan ist für die Chips entscheidend und unter Umständen ist das jetzt die Lebensversicherung Taiwans. Dass wenn die Computerchip-Industrie in Taiwan zerstört würde, wenn die USA tatsächlich harte Maßnahmen ergreifen würden, wenn Taiwan jetzt plötzlich besetzt würde, dann hätte China gewaltige Probleme, natürlich auch die USA.
Dieser Umstand mag China, trotz aller seiner Drohgebärden, davon abhalten, Taiwan militärisch erobern zu wollen. Den Anspruch auf die Insel wird es aber nicht aufgeben. Weil die Spannungen rund um Taiwan stetig zunehmen, erwägen sowohl die USA wie Europa, künftig ihre Abhängigkeit von Wirtschaftsbeziehungen zu China zu reduzieren, ähnlich wie sie es im Falle Russlands tun. Das könnte zu einer Entflechtung der großen Wirtschaftsräume führen und vielleicht sogar der Anfang einer Deglobalisierung sein. Muss es aber nicht, meint Stefan Rodewald.
Unter Umständen versucht man mit Indien, mit Afrika neue Wirtschaftsräume aufzubauen, wenn es aus Sicherheitskostengründen nicht mehr sinnvoll ist, mit China so eng zusammenzuarbeiten. Das könnte dann einfach eine regionale Verschiebung von neuen Globalisierungsdynamiken sein.
Dazu müssten vor allem die Europäer ihre Netzwerke in Afrika und Indien ausbauen. Auf dem Subkontinent hatten sie damit schon begonnen. Indien gilt als ihr wichtigster Arzneimittellieferant. Doch seit der Corona-Krise besinnen sich viele EU-Länder darauf, dass sie Masken oder Medikamente und auch andere strategisch wichtige Güter wieder daheim herstellen sollten. Umgekehrt schaffen es die Europäer bis heute nicht, Indern oder Afrikanern ihre überschüssigen Covid-Impfstoffe zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Auch Europa kappt also derzeit globale Netzwerke.
Also diese starken Tendenzen der Renationalisierung, die wir wirtschaftlich, politisch vollziehen, halte ich für hochgradig problematisch.
Bei seinen Forschungen zur Soziologie von Räumen beobachtet Hubert Knoblauch, dass die Renationalisierung sogar innerhalb der EU voranschreitet. Und sie betrifft nicht nur osteuropäische Staaten wie Polen oder Ungarn, sondern selbst Frankreich, wo die rechtsradikale Partei von Marine Le Pen immer populärer wird. Wenn die Vision einer immer stärkeren globalen Vernetzung bestehen bleiben soll, werde es Zeit, gegenzusteuern.
Weil die Refiguration nicht heißt, dass wir mit strukturellen Schicksalen zu tun haben, sondern dass wir jetzt die Weichen stellen und möglicherweise in Richtung stellen, die problematisch sind und die genau diese Tendenzen der Reterritorialisierung aufnehmen.
Dann könnte Wladimir Putin vielleicht mit seinem Krieg gegen die Ukraine scheitern, aber trotzdem noch punkten in seinem Kampf gegen die liberale Weltordnung. Und die Netzwerkstrukturen der Globalisierung würden zumindest teilweise ersetzt durch schon überwunden geglaubte autoritäre Raumkonzepte mit harten Grenzen.
Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der Sendung spielte das Adam Baudich-Quartett. Die Platte heißt Poetry. Am Mikrofon war Matthias Henjes und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.